Debug the Future. Data-driven Business mit Mensch und Maschine. Ein Podcast von PwC Deutschland.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Debug the Future. Mein Name ist Andreas Odenkirchen und ich sitze heute hier mit meinem Kollegen Matthias Schlemmer, den ihr auch schon aus der letzten Folge kennt, der hier im Podcast ja auch in Zukunft häufiger dabei sein wird, um seinen strategischen Blick auf Daten- und KI-Themen mit einzubringen, aber vor allem auch, um die Data- und AI-Community aus Österreich auch noch stärker in den Podcast zu integrieren. Hi Matthias, wie geht's dir heute?
Danke, mir geht's sehr gut. Der Sommer ist ja jetzt letztlich in Wien eingezogen und das genieße ich natürlich sehr. Und ich freue mich natürlich besonders, dass wir heute wieder mal gemeinsam einen Podcast aufnehmen. Was gibt's denn bei dir so Neues rund um das Thema Daten und KI?
Ja, es ist ja gerade mal wieder Konferenzsaison, oder? Also immer im Frühling und im Herbst stehen die ganzen Data- und AI-Konferenzen an und jetzt war ich die letzten Tage in Berlin auf der Data Masterclass, was echt ein cooles Event ist mit über 100 Data- und AI-Leadern aus Europa. Und das, was ich da nochmal gespürt habe, ist wirklich in jedem Unternehmen, nicht nur bei den großen Konzernen, sondern auch wirklich im Mittelstand und in den Startups, ist inzwischen ein unheimlicher Appetit auf KI. Jeder setzt Agenten auf, baut interne Kompetenzen auf. Also da ist schon echt was in Bewegung gekommen die letzten Jahre und hat sich nochmal beschleunigt. Das war echt nochmal schön zu sehen. Und ja, es geht ja auch munter weiter, ne? Nächste Woche dann VivaTech in Paris. Also ich glaube, gerade ist jede Menge los. Viele Tech-Announcements auch. Also ist gerade spannend. Ja? Bei dir auch, Matthias?
Absolut, ich kann das nur bestätigen. Ich war auf der Tech in Heilbronn. Auch da großes Thema Daten und KI, klarerweise. Spannend für mich zu sehen, relativ viel auch natürlich geopolitisch, sehr viel auch zum Thema Souveränität, wir werden dazu ja heute auch noch ein bisschen kommen. Und ich war gestern tatsächlich in einem großen Workshop mit Handelsunternehmen in Köln und auch da ist ganz klar geworden, es beschäftigen sich alle mit dem Thema in der ein oder anderen Tiefe natürlich, aber das Thema selbst lässt halt genau niemanden kalt und das ist privat wie beruflich so.
Ja, und wie ist es dir letztes Mal ergangen? Du hast ja deine erste Podcast-Folge dann alleine aufgenommen. Wie ist es dir so ergangen als Host bei uns?
Ja, das war eine tolle Erfahrung. Das war eine tolle Erfahrung. Ich durfte mit Andreas Töni sprechen. Er ist Leiter der Konzernstrategie Digital und Innovation bei der Österreichischen Post. Und wir haben natürlich darüber gesprochen, auch da, was der Einfluss von KI, Technologie und Daten für die Post von morgen eigentlich darstellt. Also doch ein wichtiger, großer Logistiker in Österreich. Und was das natürlich dann für die Strategie, die Prozesse und die Menschen bedeutet. Und heute wechseln wir sozusagen den Sektor ein bisschen und sprechen über die öffentliche Verwaltung, worauf ich mich auch schon sehr freue. Wir haben heute nämlich Benedikt Schreik als Gast. Er ist der CTO der Stadt Wien. Hallo Benedikt.
Grüß euch, schönen Tag zusammen.
Vielleicht starten wir gleich so rein. Würdest du uns ein bisschen was von deinem Werdegang erzählen und die Inhalte deiner aktuellen Rolle, damit wir verstehen, was so ein CTO der Stadt Wien macht?
Ja, sehr gerne. Also ich habe Informatik studiert, ganz klassisch, habe dann nach dem Studium bei Strategyent einige Jahre in der Beratung verbracht, war dann einige Jahre, 5,5 Jahre bei den Wiener Stadtwerken im CIO-Office für den Themenbereich Digitale Transformation verantwortlich und bin jetzt seit 3,5 bis 4 Jahren in der Stadt Wien zuständig für Architektur, Daten und Governance, kümmere mich also um alle querschnittlichen Plattformfragen, um unser Basisrechenzentrum, also alle infrastrukturlastigen Themen, aber auch die Themen Data und AI und eben auch die IT-Governance.
Ja, super spannend. Jetzt hast du gerade erwähnt, du warst vorher in der Strategieberatung. Wie hat dir denn dein Karriereweg geholfen, um in der aktuellen Rolle erfolgreich zu sein?
Die Stadt ist mit 65.000 Mitarbeitern einer der größten Konzerne in Österreich und es hilft aus meiner Sicht sehr, wenn man auch andere Unternehmen vorab sehen konnte und weiß, wie die funktionieren, weil die Verwaltung an sich, glaubt man immer, ist ein bisschen besonders. Am Ende ist es aber trotzdem einfach eine große Firma mit einem breiten Aufgabenportfolio und mir hilft es enorm, auch andere Branchen vom Banking im Technologiebereich war ich schon mal bei IT-Anbietern im Energy- und Utility-Bereich bei den Stadtwerken, diese Branchenerfahrung mitzunehmen, in den öffentlichen Sektor zu wissen, wie ticken Konzerne, welche Prozesse muss man beachten, wo kann man Entscheidungen vorantreiben. Und dann aber in meiner aktuellen Rolle ziehe ich natürlich auch sehr stark von meinem Grundverständnis von IT. Das ist mit dem zunehmenden Voranschreiten der Digitalisierung wird IT wichtiger, man muss das grundlegend verstehen und das merke ich schon zunehmend, dieses Basisverständnis, das ich aus der Ausbildung mitnehme, das hilft mir ganz enorm.
Jetzt sprechen wir hier im Podcast ja vor allem über Daten- und KI-Themen. Für dich als CTO ist wahrscheinlich das Themenfeld noch ein bisschen breiter. Was sind so für dich die Top-Themen gerade in der öffentlichen Hand?
Also in Österreich dominiert momentan ganz stark das Thema Budgetkonsolidierung und Effizienzsteigerung. Das ist wirklich das Thema, das rauf und runter diskutiert wird. Wir haben diverse Krisen hinter uns und immer noch da, von Corona über Ukraine bis jetzt zum Iran. Das ist ein Riesenthema, trifft uns auch ganz massiv in der IT. Hier sei die Preissteigerung wegen RAM und GPU angesprochen. Wir merken das jetzt zunehmend in der Verfügbarkeit von Hardware, also eigentlich ganz klassische Themen, die jetzt noch nicht so sehr viel mit Innovation zu tun haben, aber das Thema Budgetkonsolidierung treibt die Verwaltung an sich und die IT der Verwaltung ganz massiv um. Das zweite Thema, über das wir ganz intensiv sprechen, ist das Thema Personalveränderung im Kontext der Pensionierung, also sprich die Wiener Stadtverwaltung mit unseren 65.000 Leuten. Wir haben da mal eine interne Hochrechnung gemacht. Wir erwarten das bis 2030, das hat sich immer irgendwie weiter weg angehört, aber das ist in 4 Jahren oder 3,5, gehen 20.000 Leute in Pension. Das ist ein Drittel unserer Belegschaft und jetzt ist das Ziel natürlich, da viele davon zu ersetzen und neue Menschen und Mitarbeiter zu finden. Aber das bedeutet de facto einen großen Austausch von Erfahrungen, von Zugängen, von Ansätzen, wie man arbeitet. Und das Onboarden einer neuen Generation von Mitarbeiterinnen in der Verwaltung. Und das wird mit uns einiges machen. Und das dritte große Thema, das uns halt schon auch in Wahrheit wegen den ersten beiden umtreibt, ist das Thema Modernisierung und Digitalisierung. Wir haben in Österreich den Vorteil und auch als Stadt Wien, dass wir sehr früh und sehr gut mit digitalen Plattformen und Systemen unsere Verwaltungsprozesse unterstützt haben, haben dadurch jetzt aber die Herausforderung, dass wir zunehmend mit Modernisierung oder an der Modernisierung arbeiten müssen, weil Systeme in einen Lebensabschnitt kommen, wo sie einfach ersetzt werden müssen, wo es modernere Systeme gibt. Und das beschäftigt uns jetzt wirklich Tag für Tag, zu schauen, wo investieren wir welche Ressourcen, um ein System zu ersetzen, dann auch zusätzliche Systeme hochzuziehen. IT wird zunehmend der relevante Treiber für unsere Dienststellen in der Stadt, um ihre Leistung auch erbringen zu können. Also das Thema Modernisierung, Digitalisierung ist das dritte ganz große Thema, das uns bewegt.
Ja, super spannend. Kann ich mir gut vorstellen. Wir sehen das natürlich auch in der Privatwirtschaft ganz stark, dass Technologie eigentlich immer stärker auch Prozesse, ich weiß nicht, ob das Wort dominiert das Richtige ist, aber der Einfluss wird halt viel, viel stärker. Digitalisierung ist überall. Ein großes Thema ist natürlich da das Thema KI, um da gleich mal rüber zu schwenken. Also der öffentliche Diskurs ist ja an und für sich rund um das Thema KI seit Monaten ungebrochen. Und der Diskurs ist stark und er ist auch sehr emotional. Und in dem Zusammenhang, ich hatte vorher erwähnt, auf der Tech war das sehr eindeutig, aber gerade auch im Zusammenhang mit dem öffentlichen Sektor ist da natürlich ein viel diskutiertes Schlagwort das Thema digitale Souveränität. Welche Meinung hast du denn dazu?
Digitale Souveränität diskutiere ich dieser Tage sehr regelmäßig, weil das viele umtreibt in der Verwaltung, von der politischen Ebene über die verwaltungsinterne Spitze bis zu sozusagen der Bevölkerung. Erratische Entscheidungsstrukturen in anderen Verwaltungen der Welt bewirken das so ein bisschen, dass wir da viel aktiver drüber nachdenken. Aus meiner Sicht ist es so, dass digitale Souveränität nicht heißen darf, dass wir uns abkapseln und isolieren und sozusagen jede Art von Innovation nicht mehr mitmachen, die am Weltmarkt stattfindet, sondern digitale Souveränität muss aus meiner Sicht heißen Entscheidungsfreiheit. Und Entscheidungsfreiheit bedeutet, oder Entscheidungsfreiheit kann ich haben, wenn ich ein paar Grundlagen erfülle. Was sind das? Aus meiner Sicht, das Wichtigste ist internes Wissen. Ich kann nicht frei über Technologien, Anbieter entscheiden, wenn ich nicht weiß, wie neue innovative Technologien funktionieren, wenn ich nicht weiß, wie ich sie einsetzen kann, wenn ich keine Idee dazu habe, sozusagen, wo mir das einen Mehrwert, einen Nutzen stiftet. Und darum, aus meiner Sicht, für Souveränität muss ich zwangsläufig eigenes Wissen bereitstellen, eigenes Wissen aufbauen. Das heißt nicht aber, alles selbst machen, also irgendwie Systeme nachzuentwickeln oder nachzubauen, ist nicht damit bedingt, sondern wirklich wissen, wie setze ich es ein, strategisches Wissen, was kann das, und Know-how bei den Kolleginnen und Kollegen aufbauen.
Ja, ich finde das ganz spannend, was du gerade sagst, weil ich habe das Gefühl, die Diskussion ist häufig sehr geprägt davon, zu sagen, wo liegen denn unsere Daten? Ja, wo sind die Server? Sind sie in der EU oder sind sie außerhalb? Oder auch gerade so die technische Abhängigkeit zu großen Tech-Konzernen, ob jetzt in den USA oder woanders. Und du bringst ja nochmal einen ganz anderen Aspekt dran und sagst, naja, um die Diskussion führen zu können, muss ich erstmal auf Augenhöhe auch diskutieren und dafür muss ich erstmal auch das Wissen aufbauen, oder? Also es hängt natürlich zusammen, aber du gehst nochmal einen Schritt zurück und sagst, erstmal muss ich mich in die Lage versetzen, das zu verstehen und dann auf Augenhöhe diskutieren zu können. Und dann kann ich auch darüber sprechen, wo liegen die Daten, was ist die richtige Technologie. Und den Punkt vermisse ich in der öffentlichen Debatte tatsächlich. Von daher danke für diesen Impuls. Ja.
Sehr gerne. Also absolut, Andreas, so ist das. Wir als Stadt haben tatsächlich vor 2,5, 3 Jahren begonnen, M365 in der Stadtverwaltung einzuführen, also die Office-Lösung von Microsoft. Und was wir halt sehen ist, mit zunehmendem Einsatz und zunehmendem Wissen kann man sehr viel pointierter und spezifischer benennen, welche Anforderungen man hat in der Souveränitätsdebatte. Weil es ist eben nicht dasselbe, ob ich auf irgendeine Mitschrift oder irgendeinen, ich sage jetzt mal, Handzettel, den ich mir halt zusammengeschrieben habe, Zugriff habe, oder ob ich auf einen hoheitlichen Akt Zugriff habe, wo ein Bürger irgendeine Anlage oder eine Genehmigung bekommen hat. Diese Benennung, dafür ist eben das Wissen Voraussetzung. Daneben ist beim Souveränitätsthema, ist es so, der IT-Markt ist aus meiner Sicht ein weltweiter Markt. Die Fantasie, dass wir in Europa alles selbst entwickeln und selbst betreiben, der hänge ich nicht so an. Und ich glaube auch nicht, dass man als Einzelunternehmen souverän werden kann. Am Ende, dann, das müsste bedeuten, ich habe alle vom, weiß ich nicht, Netzwerkkartentreiber bis zum KI-System kann ich irgendwie alles selber entwickeln und da sehe ich irgendwie wenig Potenzial. Wir haben in der IT mit zu vielen Anforderungen für zu wenig Leute zu kämpfen. Das sehe ich nicht, wie wir das realisieren können. Und darum glaube ich, dass das Thema Souveränität eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung ist und nur eine gesamtgesellschaftliche Lösung haben kann und daher auf europäischer Ebene gelöst werden muss. Also sprich, wir müssen klare Regeln für das Mitwirken und Mitmachen im europäischen Markt, im europäischen Technologiemarkt aufstellen, benennen, was Unternehmen, die hier mitmischen wollen, erfüllen müssen und welche Rahmenbedingungen die einhalten müssen. Also das ist dann von, wo liegen Daten, an wen werden Daten bei Ermittlungsbehörden und Gerichtsverfahren herausgegeben und so weiter und so fort. Das ist eine gesellschaftliche Debatte, die geführt werden muss. Und dann muss man die Anbieter aus meiner Sicht zwingen, diese Anforderungen zu erfüllen rechtlich und dann können sie im europäischen Markt Geschäft machen. Die Fantasie, dass man als Einzelunternehmen vollständig autark oder souverän, wie auch immer man das dann bezeichnen will, ist, sehe ich schwer realisierbar, einfach deswegen, weil wir auch immer als Unternehmen, selbst als Stadt Wien mit unserer Größe, von Anbietern abhängig sind. Also sprich, wir haben auch europäische Anbieter, von denen wir de facto abhängig sind, weil wir eine SAP-Software einsetzen, weil wir einen elektronischen Akt, den wir nicht selbst entwickelt haben, einsetzen. Da gibt es immer Abhängigkeitsverhältnisse, die managen wir aber aktiv und suchen uns unsere strategischen Partner auch bewusst aus. Und das heißt ja strategische Partnerschaft. Also sprich, ich schenke dem Partner gewisses Grundvertrauen, dass der mich auch nicht übers Ohr haut und mit mir gemeinsam strategisch etwas weiterentwickelt. Typischerweise freuen sich Unternehmen, wenn sie mit der Stadt Wien zusammenarbeiten dürfen. Das ist für uns sehr hilfreich. Ja, wir wollen dann uns auch für langfristige Partnerschaften entscheiden, weil das hilft uns dann und dem Partner, dass wir bessere Lösungen für die Verwaltung und für die fachlichen Tätigkeiten, die wir in der Stadt haben, aufstellen können.
Wenn ich da vielleicht kurz einhaken darf, ich fand einen Aspekt doch sehr wichtig, den ich gerne nochmal betonen würde. Du hast sehr schön von Europa gesprochen. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir verstehen, es ist auch keine österreichische oder keine rein deutsche Sache, sondern das ist etwas, wo wir als Europa zusammenkommen müssen, um da etwas entwickeln, gemeinsam entwickeln zu können.
Absolut. Also vielleicht auch hier noch ein kleiner Exkurs. Letzte Woche hat die Europäische Kommission den Entwurf für den Cloud und AI Development Act vorgelegt, der aus meiner Sicht sehr gute erste Ansätze drin hat, um das Thema ein bisschen sachlicher und strukturierter anzugehen, weil da werden Souveränitätslevel definiert, da wird dann auch vorgegeben, sozusagen, was erfüllt werden muss, damit man welches Level erreicht. Da sind Zertifikate für Anbieter vorgesehen. Das sind alles Dinge, die werden uns in Europa helfen, weil die Last sozusagen eine Art Souveränität herzustellen, weggeht von den einsetzenden Unternehmen, also von den Kunden hin zum Anbieter, der ja viel mehr Information hat, wie rennt sein System. Am Ende für mich als Kunde ist es extrem schwer, insbesondere halt bei Cloud-Services reinzuschauen in ein fertiges SaaS-Produkt. Wo läuft das? Wo sind Datenströme? Wie schaut die Governance dahinter aus? Und ich meine, die Debatte ist ein bisschen zugespitzt auf diese Cloud-Services und KI-Services. Aus meiner Sicht ist Souveränität aber auch für ganz normale on-premise installierte Software von genau gleicher Bedeutung, weil am Ende des Tages, wenn ich keine Updates mehr bekomme, Cloud-Mythos und Co. ist in aller Munde, das dauert nicht lange, bis dann irgendwann die Sicherheitslücke gefunden ist, die dazu führt, dass ich de facto meine Software abdrehen muss. Also das ist kein Cloud-Thema only, sondern es ist genauso on-premise. Ja, deswegen schwierig als Einzelunternehmen lösbar, vor allem es ist halt auch so, bei uns die Mitarbeiter, die sind ja nicht immer nur bei der Stadt beschäftigt, die haben eine gewisse Erwartungshaltung, eine gewisse Historie, was den Einsatz von IT-Produkten angeht. Die setzen auch im privaten Bereich IT-Produkte ein. Damit entsteht auch eine Erwartungshaltung, was die können sollen, was die so ungefähr machen, und am Ende die Bedienung ist ähnlich. Und diese Erwartungshaltung muss man selbstverständlich als IT erfüllen, weil am Ende hat niemand was davon, wenn die Krankenschwester im Krankenhaus mehr Zeit mit dem Rechnungsschreiben verbringt, als mit dem Patienten zu sprechen, oder die Kindergärtnerin dann nur noch am Computer sitzt, weil es irgendein Dokument nicht bearbeiten kann, anstatt die Kinder zu betreuen. Also da ist ein natürlicher Anspruch der Belegschaft da, den verstehe ich, und deswegen muss man das gesellschaftlich lösen, weil Einzelunternehmen werden sich da schwer tun.
Ja, finde ich einen total spannenden Aspekt, und auch da wieder die Parallele zur Privatwirtschaft. Im Grunde sind das ja durchaus Themen, die genau auch die Unternehmen rumtreiben da draußen. Der Aspekt, den du nanntest, fand ich sehr spannend, nämlich ich kann ja eigentlich gar nicht unbedingt da jetzt genau under the hood schauen sozusagen, was jetzt der Anbieter wirklich da im Hintergrund tut. Und große Konzerne können hier noch mit Rechtsabteilungen und Co. vielleicht weitergehen. Bei kleinen und Mittelbetrieben schaut es dann schon anders aus. Und deswegen ist es sicherlich begrüßenswert, was du sagst, dass wir auf europäischer Ebene einen Rahmen schaffen, der auch in gewisser Weise Sicherheit gibt, gerade auch den kleinen Unternehmen.
Und ich kann auch noch ergänzen, die Stadt Wien hat eine gewisse Größe, aber auch die Stadt Wien tut sich bei sehr großen Unternehmen, also wir reden dann auch mit den ganz großen Tech-Firmen, auch schwer, Informationen zu bekommen und eigene Wünsche durchzusetzen. Also ich glaube, man muss das hier so benennen, wie das ist. Da gibt es eine Weltmarktsituation und wir sind natürlich groß, aber im globalen Bereich sind wir dann als Stadt trotzdem nicht der größte Kunde von solchen Big-Tech-Unternehmen.
Ja, absolut. Ja, sehr guter Aspekt, ja.
Ich meine, wir können es ja auch an einem Beispiel mal ganz konkret machen, ne? Also gerade in Deutschland in der öffentlichen Diskussion nehme ich sehr stark wahr, so dieses Thema Office-Produkte, ja, Outlook und so weiter. Ja, also wäre das für dich so ein Beispiel, wo ich sage, das E-Mail-Programm, das muss ich jetzt nicht selber erfinden, das ist irgendwo Commodity, aber ich muss dann doch irgendwo hinterfragen, wo werden die Daten gespeichert, wie werden sie übermittelt? Also ist das für dich so ein Beispiel, wo du dann genau diese Fragen stellst, oder wie schaust du da drauf?
Office ist tatsächlich aus, ich weiß nicht genau warum, aber dort terminiert diese digitale Souveränitätsfrage sehr häufig. Meine eigene Erklärung ist, das kennt halt jeder, da kann jeder irgendwie eine Meinung dazu haben, weil das benutzt auch jeder. Aus meiner Sicht, wenn ich jetzt die ganze IT-Organisation betrachte, wir haben uns das auch mal intern für die Stadt angeschaut, ist Office eigentlich nur ein kleiner Teil, wo wir gar nicht so viele Ressourcen reinstecken. Da sprechen wir irgendwie über 5 oder 10% der IT-Ressourcen, wenn man jetzt sozusagen Personal und Budget aggregiert betrachtet. Trotzdem ist das irgendwie, das betrifft jeden, das emotionalisiert jeden. Weiß nicht, ich erkläre mir das auch so, die Grundvermutung ist da, oder eigentlich ist meine Erwartung ja, dass der US-Präsident meine E-Mails persönlich mitliest. Drum, das ist so ein bisschen für mich die emotionale Erklärung, warum das bei Office so stark terminiert. Aber ja, das ist auf jeden Fall so ein Commodity-Produkt, das man aus meiner Sicht nicht selbst entwickeln sollte, weil die ganze Welt hier gleiche Anforderungen oder sehr spezifische, standardisierte Anforderungen hat, und wir als Einzelunternehmen oder als Einzelverwaltung Stadt Wien sehr wahrscheinlich nicht auf dem gleichen Innovationspfad und mit dem gleichen Innovationszyklus mithalten können wie die gesamte Welt. Darüber hinaus, wir haben ja eben auch hier wieder das Thema, mehr Anforderungen als Menschen in der IT. Und jetzt muss ich mich halt entscheiden, welche Dinge lagere ich aus. Da ist mir viel lieber, ich lagere Dinge, die hochspezifiziert, hochstandardisiert sind, die die ganze Welt gleich einsetzt, die Menschen in der Verwaltung aus anderen Erfahrungen auch kennen, aus, wie zum Beispiel das Office-Produkt. Weil da muss ich selber gar nicht so viel investieren in die Auftragsbeschreibung, wie soll sich das weiterentwickeln, weil das ist eh ein standardisiertes Ding, wo ich davon ausgehen kann, dass neue Mitarbeiter, wenn sie zu uns kommen, das aus ihrer Vorerfahrung auch kennen. Und da tue ich mir halt viel leichter dabei. Daneben ist es auch dann praktisch so, dass der Wert von Office ein bisschen überschätzt wird aus meiner Sicht. Wenn wir das für die Stadt Wien runterbrechen. Wir speichern die hoheitlich relevanten Dokumente in unserem elektronischen Akt. Der läuft in unserer Umgebung, den haben wir sehr gut unter Kontrolle. Der hat auch nichts mit der Firma Microsoft zu tun. Ja, wir setzen dann Word ein, um Dokumente zu bearbeiten. Aber in der Zukunft sollte das aus meiner Sicht in eine Richtung gehen, wo man das sowieso nur noch browserbasiert online bearbeitet und das Ganze mit Word viel weniger zu tun hat, weil wir wollen das ja automatisieren, voll digitalisieren und so weiter. Also ich kann auch über die letzten Jahre draufschauen sagen, die Office-Integration wird zunehmend weniger wichtig und das ist sogar strategisch so, dass wir weg wollen von dieser tiefen Office-Integration, weniger wegen der Souveränität, mehr wegen der Praktikabilität und Automatisierbarkeit. Also sprich, so wichtig ist für uns tatsächlich Office gar nicht. Und wir stellen als Stadt, weil wir natürlich hier verantwortlich mit großer Verantwortlichkeit vorangehen wollen, auch Ersatzprodukte bereit. Also wir haben im internen Softwarekatalog LibreOffice und OpenOffice verfügbar, haben mit Alfresco auch ein Dokumentenablagesystem, das aus meiner Sicht sehr ähnlich ist wie die M365 Suite, verfügbar für unsere Kolleginnen und Kollegen, setzen die auch tatsächlich für Workloads ein, wo wir bewusst sagen, die wollen wir nicht zu M365 verlagern, auch hier weniger wegen der Souveränität, sondern mehr wegen der Stabilität und Kontrolle, weil wir wollen sozusagen Updates ein bisschen selber kontrollieren und selber kontrollieren, wie die Funktionen sich verändern und haben da sozusagen direkt Ressourcen und Fallback-Szenarien in place, sollte tatsächlich etwas passieren. Und daher sehe ich das gar nicht so kritisch, diese Abhängigkeit. Und ja, die Probleme entstehen weniger in der Business Relation, also B2B-Konten, sondern die Probleme mit dem Souveränitätsthema, die man auch medial verfolgt. Ich kriege die typischerweise sehr zeitnah in eine Inbox zu mir, also per E-Mail, per Chatnachricht oder ähnlichem. Ich verfolge die auch tatsächlich. Die Erkenntnis, die ich dabei immer wieder habe, ist, das Problem sind die B2C-Konten und nicht die B2B-Konten, weil die B2B-Konten, da gibt es ein Vertragswerk, da haben wir uns angeschaut, bei jedem Cloud-Service, was muss der Vertragspartner erfüllen, welche Rahmenbedingungen hat der, wann darf der kündigen, wir sind selbst die verantwortliche Stelle für den Einsatz von diesen Produkten. Also da ist der Softwareanbieter tatsächlich vertraglich ziemlich gebunden, was der tun darf. Bei den B2C-Konten, also privates iCloud-Konto, privates Google-Konto, privates Microsoft-Konto, da ist das anders. Da bezahlt man im Prinzip fürs Gratiskonto mit Rechten und typischerweise alles, was man so medial liest, irgendwie Konto XY, Bankverbindung XY wurde bei Person gesperrt, war ja die letzten Monate und Jahre durchaus immer wieder in den Medien. Alle Fälle, die ich mir angeschaut habe, treffen dann die B2C-Konten und weniger die B2B-Konten. Und da muss man ein bisschen stärker hinschauen aus meiner Sicht, wie kann man Bürgerinnen und Bürger, wenn sie als Endkunden unterwegs sind, besser schützen im digitalen Raum.
Ja, da hast du nochmal einen sehr guten Punkt angesprochen, weil ich glaube auch die digitale Souveränität ist jetzt auch nicht etwas, was nur die öffentliche Hand und die Verwaltung dann immer bringen kann, sondern es betrifft uns alle, ne? Und letztlich auch jeden einzelnen Bürger. Und da gibt es sicherlich auch vieles, was im Privaten dann geschehen muss, damit wir dann in Summe digital souverän auch werden, oder?
Absolut. Und gerade der private Bereich ist aus meiner Sicht auch unterbeleuchtet, weil wir setzen ganz viele global verfügbare Services ein fürs Privatleben, von irgendwelchen Maps-Lösungen über Mailing, über Chat, über Social Media. Das wird unterschätzt, was hier, wenn es einen großflächigen Ausfall gibt, an Themen kommen, weil ich weiß nicht, wie viele Menschen halt schon abhängig sind davon, an ihr Ziel zu kommen mit einem globalen Maps-Anbieter, egal welcher Plattform. Da bin ich mir nicht sicher, was dann passiert und ob das kritischer ist, als wenn das ein oder andere Mailkonto ausfällt.
Gibt es da irgendwie von dir so zwei, drei Tipps, die du jedem mitgeben würdest, wo du sagst, das sind so die Do's und Don'ts, die du für dich persönlich mal identifiziert hast?
Größter Tipp ist tatsächlich, eine eigene E-Mail-Adresse zu haben. Also sprich, irgendwie eine Nicht-Gmail- oder iCloud-E-Mail-Adresse zu nutzen, wenn es geht, auf die man auch Zugriff hat, unabhängig von Big-Tech-Anbietern. Also sprich, dass man hier nicht aus allen seinen Konten rausfliegt, wenn man gesperrt ist. Und das Zweite ist tatsächlich, ein bisschen Zeit in dieses Thema rein zu investieren. Wo und wie könnte ich denn Nachteile haben, wenn mein Konto bei X oder Y gesperrt wird? Also tatsächlich ist auch hier wieder, glaube ich, Wissen key. Wenn ich weiß und darüber nachdenke, wo bin ich denn angreifbar als Einzelperson, kann ich mich auch besser schützen.
Ja, danke für diese Tipps. Das betrifft ja jetzt jeden Einzelnen von uns. Hast du auch solche Tipps nochmal für die Verwaltung? Was würdest du da nochmal mitgeben?
Ja, auf jeden Fall. Also wir als Verwaltung tun einiges selbst. Also sprich, wir setzen bei uns in der Infrastruktur auf anbieterneutrale Architekturen. Wir setzen zum Beispiel OpenShift ein, um uns von Einzel-Cloud-Anbietern mit einer Virtualisierungsschicht unabhängig zu machen und überall unsere Systeme betreiben zu können. Wir setzen auf API-Management, um Systeme sozusagen technisch zu entkoppeln. Aber die Verwaltung kann auch als Vorbildfunktion und mit ihrer Gesamtheit vorangehen und Europa aus meiner Sicht da besser aufstellen, nämlich über den Hebel der öffentlichen Vergabe. Man muss da auch nur zum Beispiel nach Amerika schauen. Die USA haben ein landesweit gültiges Regime aufgestellt, welche Bedingungen man an digitale Souveränität erfüllen muss, um im öffentlichen Sektor Aufträge bekommen zu können. Und was dort passiert, aus meiner Sicht, ist sehr vorbildhaft für Europa. Die Anbieter holen sich diese öffentlichen Zertifikate, die sie brauchen, damit sie für diesen ganzen großen Topf der öffentlichen Beschaffung marktfähig sind. Und private Anbieter können das auch voraussetzen und sagen, bitte erfüll doch diese Lizenz und hol dir dieses Zertifikat, weil dann kann ich darauf vertrauen, dass du digital souverän bist. Also sprich, wir als Verwaltung können mit unserer Beschaffungsmacht gesamthaft gesehen in Europa aus meiner Sicht durchaus die Bresche schlagen für Privatunternehmen, die sich dann einfach anhängen können an solche Zertifikate. Und zum Schluss, ich glaube tatsächlich, wenn es wirklich zu großen Verwerfungen kommt, dass Menschen sehr veränderungswillig sind. Also sprich, wenn dann wirklich so ein Fall eintritt, der ganzen Stadt Wien wird irgendein Cloud-Service abgedreht, sagen wir jetzt mal irgendein Office-Produkt, ja, dann bin ich sehr überzeugt, dass dann die Kolleginnen und Kollegen sehr veränderungswillig sind und sehr schnell auch andere Office-Lösungen wie LibreOffice oder OpenOffice in ihren Arbeitsalltag integrieren werden und durchaus ein Awareness da ist für dieses Thema digitale Souveränität. Man braucht nur in andere europäische Länder schauen. Wenn es da gut funktionierende Alternativen gibt, werden die auch benutzt. Ich war zuletzt in Norwegen im Urlaub. Dort ist für Payment die Vipps-App im Einsatz. Das wird wirklich breitflächig akzeptiert und eingesetzt. Also da hat man mit US-Produkten zum Beispiel kein Thema. Darum glaube ich, auch für den deutschsprachigen Raum ist das durchaus nicht verloren und man kann da durchaus mit guten Produkten noch einiges verbessern.
Super, besten Dank. Lass uns vielleicht vom Thema digitale Souveränität jetzt übergehen zu der Frage nach der Verwaltung im digitalen Raum. Als wir uns das letzte Mal getroffen haben, hatten wir ja schon angefangen, darüber zu diskutieren. Ich fand das sehr spannend, dass du deine relativ klare Sicht hast, nämlich vor allem auch in der Unterscheidung zwischen, was ist Verwaltung im digitalen Raum und was ist so die klassische Digitalisierung von Behördenwegen, die ja gerade in Österreich aus meiner Sicht sehr, sehr positiv und schnell vorangetrieben wird. Kannst du uns da vielleicht deine Sicht geben?
Ja, sehr gerne. Danke für die Frage. Also aus meiner Sicht, das Thema Verwaltung im digitalen Raum ist halt viel mehr als das Bereitstellen von irgendwelchen Amtswegen auf einer Webseite. Das ist momentan so, wir versuchen unsere Behördenwege zu automatisieren, digital unterstützt anzubieten, sodass wir sozusagen eine Kette machen können vom Bürgerantrag bis zur Enderledigung, zum fertigen Bescheid oder zur Genehmigung oder zum Zusenden vom Reisepass. Aber Verwaltung im digitalen Raum, das ist so ein Gesamtthema, das noch gesellschaftlich viel mehr Diskussion bedarf, weil eben es heißt aus meiner Sicht viel mehr als nur Behördenweg auf der Webseite. Was meine ich damit? Die Frage, wie gehen wir im digitalen Raum miteinander um? Wie findet dort Verwaltung statt? Das ist noch nicht etabliert. Das ist irgendwie, da haben wir nicht diesen Luxus, dass aus einem lange über hunderte Jahre hinweg bestehenden Reich irgendwie sich etabliert hat, wie Verwaltung so funktioniert mit Kaiserreich und mit regionalen Aufteilungen und schönen Grenzen, wer ist wofür zuständig. Im digitalen Raum ist ja ein bisschen, wenn man so möchte, die gesamte Welt mit an Bord. Jede Verwaltung jedes Nationalstaats ist da irgendwie eingebunden. Es gibt supranationale Organisationen, die da mitmischen. Also sprich, da ist die Zuständigkeit nicht geklärt und es kommen ständig neue Angebote hinzu, die es sehr schwer machen zu sagen, wer ist dafür eigentlich zuständig? Weil wer ist denn zuständig, wenn jetzt mein persönliches iCloud- oder Google-Konto gesperrt wird? An wen wende ich mich da? Das könnte Österreich sein, weil ich österreichischer Staatsbürger bin. Das könnte Irland sein, weil vielleicht Apple oder Google dort seinen Europasitz haben. Das könnte aber auch die USA sein, weil dort das internationale Headquarter ist. Also sprich, wir haben im digitalen Raum eine noch nicht geklärte und nicht etablierte Struktur, wie Verwaltung funktioniert. Und daneben gibt es einen sehr, sehr hohen privatwirtschaftlichen Anteil. Also sprich, im digitalen Raum ist sehr viel mehr in privater Hand als im, wenn man so möchte, analogen Raum, weil da ist irgendwie klar, dass so Dinge wie das Gewaltmonopol beim Staat liegt, also sprich Polizei, Militär, das ist eine klar staatliche Aufgabe. Im digitalen Bereich ist nicht diskutiert, was ist das Gewaltmonopol? Also sprich, wer kann Recht durchsetzen? Ist es okay, wenn irgendeine KI von Google mein Google-Konto sperrt, wenn es in einem YouTube-Video-Upload einen urheberrechtlich geschützten Inhalt identifiziert, vollkommen ohne Gerichtsverfahren? Also das sind so Fragen, die sind einfach nicht diskutiert und da braucht es viel mehr öffentliche Debatte. Ein anderes Beispiel ist aus meiner Sicht halt die Frage, muss man Verwaltungsarbeit, und wir kommen da ja vielleicht noch ein bisschen bei der Zukunft dazu, was ist Verwaltungsarbeit, aber muss man das auch mehr in den digitalen Raum verlagern? Ich habe aktuell ein Projekt mit der Kinder- und Jugendhilfe in Wien, also klassisch das Jugendamt. Da ist auch die Frage, wo erreicht man Kinder und Jugendliche heutzutage? Ist das zweckmäßig, die in Wien auf der Straße anzusprechen oder muss das vielleicht zukünftig auch in Social Media stattfinden? Für das gibt es aktuell keine Ressourcen, aber diese Fragen gehören aus meiner Sicht gesellschaftlich diskutiert, weil all das gehört halt zur Verwaltung dazu. Gleiches gilt für den Gesundheitsbereich, eventuell gilt das für Bildung. Die ganzen Themen, also die ganzen Bereiche der Verwaltung müssten aus meiner Sicht diskutiert werden. Was ist das digital gedachte Abbild, der digitale Zwilling, wenn man so möchte, oder das digitale Angebot der Verwaltung in diesen Bereichen? Und das ist halt immer viel, viel mehr, als ich setze irgendein digitales Endgerät, also ein Laptop, ein Handy oder sowas, irgendwo ein, oder ich habe eine Website, wo ich irgendein Angebot konsumieren kann. Und das ist ein Thema, das finde ich sehr spannend, das treibt mich auch an, in der Stadt zu arbeiten, weil da sehr viel Gestaltung möglich ist. Das geht halt bis zurück auf die Rechtsordnung, wo man darüber diskutieren, welche Gesetze müssen halt angepasst werden, weil wenn im Gesetz drinsteht, irgendwas muss wo angeschlagen werden oder irgendwas muss aufgelegt werden, dann sind das halt Begriffe, die für den analogen Bereich gut passen, im digitalen Raum aber Schwierigkeiten machen, weil kann ich auf Social Media einem Social Media Stream, kann ich da was anschlagen? Fragezeichen, weiß ich nicht. Also insofern, das ganze Thema digitale Verwaltung lässt noch sehr viel offen. Da müssen wir, glaube ich, auch viel Zeit rein investieren, wo und wie soll sich das entwickeln. Und auch die Frage diskutieren, was soll der Staat und die öffentliche Hand dort leisten? Was ist Teil der Daseinsvorsorge und was sollen Private übernehmen? Weil über die letzten 20, 25 Jahre ist durch die Innovationskraft der Privaten, ich will das hier nicht schlecht reden bewusst, weil das ist, glaube ich, eine sehr positive Entwicklung für die ganze Welt. Aber durch diese Innovationskraft ist automatisch sehr viel von diesen Aufgaben in privater Hand. Und ich glaube, es muss eine Debatte stattfinden, was soll in privater Hand bleiben und was sollte aber mittelfristig vielleicht staatlich organisiert sein.
Finde ich total spannend, wie du das siehst. Und ich glaube, die Fragen, die du aufwirfst, sind super relevant. Vieles eben auch noch ungeklärt. Ist das nicht ganz ähnlich eigentlich bei der KI? Also stellt sich da ja nicht auch diese Verantwortungsfragen, die du aufgeworfen hast?
Ja, absolut. Also auch bei KI ist das sehr, sehr ähnlich. Aus meiner Sicht ist es ja so, dass sozusagen unsere analoge Verwaltung ein gutes Best-Practice-Beispiel ist, das man auf KI übertragen kann. Da ist es ja jetzt schon so, dass ein Mensch mit seinen Erfahrungen, seinen seinem Wissen, seinen Entscheidungsmustern Bescheide ausstellt, die für Bürgerinnen und Bürger Gültigkeit erlangen. Und weil wir auch da nicht immer mit hundertprozentiger Sicherheit sagen können, wie genau die Entscheidung aussieht und ob das passt, besteht da die Möglichkeit, wenn der entsprechende Bürger, die Bürgerin unzufrieden ist mit der Entscheidung, die Entscheidung anzufechten. Da gibt es den ganz normalen Gerichtsweg, in dem man dann Entscheidungen anfechten und sozusagen hinterfragen kann. Und das kann man sehr gut aus meiner Sicht und muss man auf die KI übertragen, weil auch hier werden Agents nicht, so wie man das von herkömmlichen Programmen gewohnt ist, Entscheidungen stochastisch treffen und nicht deterministisch. Und man braucht dann irgend so eine Art digitalen Gerichtsweg, wie man AI-Entscheidungen validieren lassen kann. Und das ist, glaube ich, sehr gut übertragbar und wird sehr spannend, wie sich das entwickeln wird.
Wo wir beim Thema KI angekommen sind, Benedikt, das beschleunigt sich ja gerade noch immer stärker, gerade auch in der privaten Wirtschaft. Wie siehst du es denn im öffentlichen Bereich? Wie erhält da die Technologie Einzug und wo siehst du es jetzt auch die nächsten 5 oder 10 Jahre hingehen?
Also wir in der Stadt werden sehr, sehr viel stärker auf IT-Plattformen setzen, weil eben die Anforderung so breit reinkommt, dass wir, dass unsere Antwort ist, wir müssen auf einzelne spezifisch gewählte Plattformen, auf die wir uns strategisch draufsetzen, um möglichst viele Anforderungen abzudecken und abzufangen. Ich glaube daran, dass IT noch viel stärker und noch viel breiter eingesetzt wird, als das jetzt der Fall ist. Wir merken auch zunehmend mit voranschreitender Digitalisierung, dass die Kolleginnen in den Fachbereichen besser verstehen und mehr Ideen bekommen, wo könnte ich denn IT überall noch einsetzen, ist sehr positiv auf der einen Seite, bringt aber auch mehr Arbeit für uns auf der anderen Seite. Und eben mit den eingangs erwähnten Herausforderungen ist es so, Budgetkonsolidierung, Pensionierungen, dass wir zunehmend effizienter werden müssen. Also allein da wird ein Riesentreiber sein. Ich glaube, es wird auch eine höhere Standardisierung geben. Das heißt, wir werden uns die Lebenssituationen und einzelnen Prozesse anschauen, wie sie sozusagen für 80% der Bevölkerung relevant sind und die versuchen, möglichst automatisiert, niederschwellig, ohne Barrieren aufzubauen und hoffentlich dann auch mehr Zeit haben für die individuellen Anforderungen, die nicht sinnvoll sind, in einen standardisierten Prozess reinzukippen und da Menschen und eventuell auch AI-Agents einsetzen können, die dann sozusagen diese ganz individuellen Anforderungen, die man einfach nicht abdecken kann, weil das viel zu viele Konstellationen sind, besser unterstützen können und mit mehr Zeit unterstützen können. Kleiner Exkurs hier. Wir sind ja als Verwaltung hin und wieder mit dem Vorwurf konfrontiert, das ist ineffizient. Man muss das dann auch wollen, dass die Kolleginnen und Kollegen der Verwaltung Zeit haben, solche Spezialanforderungen abzuarbeiten. Und das bedingt halt, dass sie dann nicht immer überbeschäftigt sind. Also das muss man wollen, ist, glaube ich, aber auch durchaus eine Chance, wie man wieder ein bisschen freispielen kann für diese wirklich spezifischen Dinge, die man einfach nicht im IT-System abbilden kann.
Da muss ich jetzt provokativ nochmal dazwischen fragen. Du hattest ja vorher auch erwähnt, dass ihr durchaus eine Pensionierungswelle ja vor euch habt. Muss man das denn dann alles nachbesetzen? Also provokativ ist eigentlich die Frage, da braucht es doch Verwaltungsangestellte, wenn das Agenten ja auch können.
Ja, die Stadt Wien veröffentlicht jährlich einen Personalbericht, wenn man da mal reinschaut, von den 65.000 Mitarbeitern, sind nun ungefähr 12.000 tatsächlich im Verwaltungsdienst, also sprich das, was wir so klassisch besprechen. Das ist ein Fünftel bis ein Sechstel nur von unserer Belegschaft. Und die anderen, das sind dann schon die zweitgrößte Gruppe sind oder gleich große Gruppe ist die Pflege, die Kindergärten, Versorgungs- und Betreuungsdienste, der medizinische Dienst, also Feuerwehr, Müllabholung, Kanal, also solche Tätigkeiten. Und daher glaube ich, dass KI die Verwaltung schon auch noch effizienter macht. Man darf aber nicht unterschätzen, dass, wenn wir so über die Verwaltung reden, die personalintensiven Bereiche insbesondere dann auch stark mit handwerklichen und manuellen Tätigkeiten verbunden sind, wo ich schon glaube, dass wir noch recht viele Kollegen auch einsetzen werden. Dann schauen wir mal, wie sich die Robotik entwickelt, aber da traue ich mich noch nicht raus, dass wir das in so kurzer Zeit realisieren werden. Insofern glaube ich schon, dass wir da noch den einen oder anderen Kollegen nachbesetzen werden müssen.
Gibt es denn im Moment so ein bestimmtes KI-Projekt, wo ihr dran seid, wovon du erzählen darfst, wo du vielleicht mal so einen Einblick geben kannst, was gerade schon passiert, Stand heute?
Ja, sehr gerne. Wir haben eine eigene KI entwickelt mit Wien KI, die auch diverse Preise gewonnen hat von der EU-Kommission, von Red Hat, einen internationalen Innovationspreis, die wir als interne Plattform bereitgestellt haben, wo wir auch unter eigener Kontrolle die Nutzung von KI für die Verwaltung ermöglicht haben. Und da haben wir heuer geplant, einen Ausbau und eine sozusagen Weiterentwicklung in einer Art KI-Orchestration-Plattform, also wie in einer Orchestrierungsplattform weiterzuentwickeln, sodass wir dann da zusätzliche KI-Use-Cases reinbringen können. Und wir arbeiten natürlich an diesen ganzen relevanten Themen wie Vibe-Coding in der Verwaltung, also sprich, wie kann man personalisierter und schneller Software bereitstellen. Wir arbeiten an so Themen wie Zusammenfassung. KI ist generell für uns als Verwaltung ein Riesenthema, weil wir sehr, sehr stark textbasiert arbeiten. Also sprich, bei uns ist sehr viel von den Ergebnissen ist irgendwie ein Bescheid. Das ist am Ende des Tages ist das ein Schriftstück, also sprich irgendein Brief oder ein Textdokument. Insofern hilft uns KI ganz stark, da Zusammenfassungen zu erstellen, Dinge zu dokumentieren. Weiß nicht, dass es geht vom Protokoll von irgendeiner Ortsverhandlung über ein Arzt-Patienten-Gespräch. Da kann ich zum Beispiel auch erzählen, also im Kontext Arzt-Patienten-Gespräch pilotieren wir gerade eine Software, die den Arzt unterstützt beim Anamnesegespräch. Also sprich, wenn du so zum Arzt gehst, hört das zu. Und während dem Gespräch schlägst dem Arzt Differentialdiagnosen vor, die er noch fragen könnte oder Fragen, die er stellen könnte. Und am Ende vom Gespräch drückt man sozusagen auf Fertig und dann erstellt das Tool einen Vorschlag für einen fertigen Arztbrief. Und kann man sich, glaube ich, eh ganz gut vorstellen, wie das dann halt einfach so ein Textdokument ist. Und der Arzt finalisiert das dann und bearbeitet das nach, versieht das dann mit seiner Diagnose, wie es für ihn passt. Und also ich habe mir dann eine Demo zeigen lassen. Es ist wirklich sehr beeindruckend und da dürfen wir uns noch, glaube ich, auf sehr viel Innovation freuen.
Ja, super. Danke für diese Beispiele. Das macht es nochmal ein bisschen griffiger. Mich würde nochmal interessieren, hattest du selber jetzt so in den letzten Monaten oder vielleicht auch Jahren dann in der Pilotierung oder Nutzung von KI so einen Aha-Moment, wo du selber gesagt hast, oh, wow, das geht ja jetzt echt voran. Jetzt kriegen wir eine ganz andere Geschwindigkeit, eine ganz andere Qualität rein.
Tatsächlich ja. Also ich war auch letztes Jahr ja schon von KI überzeugt. Habe das auch für diverse private Aktivitäten von Reiseplanung und Co. schon immer wieder benutzt. Und zu Weihnachten hatte ich mir dann tatsächlich Claude Code installiert und bei mir ist ja die Uni doch schon ein bisschen her, also über 10 Jahre. Und ich habe dann in recht kurzer Zeit das erste Mal eine Android-App selbst entwickelt. Also habe das vorher noch nie gemacht und da war ich dann schon sehr beeindruckt, wie ich in Stunden mit natürlich Grundwissen, wie man programmiert und so weiter, aber trotzdem in einem Framework, das ich noch nie benutzt habe, relativ niederschwellig und relativ schnell eine App entwickelt habe. Und da war ich dann schon sehr beeindruckt. Und ja, seitdem ist meine Motivation, also seit Weihnachten auch deutlich größer, nochmal mehr Power in das KI-Thema reinzulegen.
Sehr cool. Ne?
Sehr spannend. Ging mir übrigens genauso. Also bei mir ist auch etwa ein halbes Jahr her, dass Cloud Code bei mir jetzt zu Hause läuft und ich mir da die diversen Helferlein programmiere. Ist schon faszinierend, was da schon geht. Gut, ich glaube, wir sind am Ende unserer Folge, aber ich muss natürlich ganz traditionell noch mit einer Forecasting-Frage hier abschließen, nämlich so ein bisschen die Frage, wie du die Zukunft siehst, passt natürlich zum Thema Verwaltung. Wie siehst denn du das? Wann stellt denn der erste Agent dann so den ersten Bescheid aus?
Die Frage ist tatsächlich gar nicht so einfach zu beantworten. Also ich fange mal an, wir brauchen eine kleine gesetzliche Reform, weil momentan muss noch ein Mensch tatsächlich wegen dem Gesetzestext einen Bescheid ausfertigen. Das geht noch gar nicht, aber da darf man ein bisschen hoffen, dass im Kontext der Reformpartnerschaft, die aktuell in Österreich läuft, da eine Novelle kommt. Und dann ist theoretisch der Weg frei, dass ein Agent das macht. Ich vermute, es wird beginnen mit einem ganz deterministischen Wenn-Dann-System und im Sinne des Antragstellers. Und ich traue mich jetzt mal raus, ich würde vermuten, in 4 bis 5 Jahren haben wir die ersten so richtigen KI-Agents, die, wenn es im Sinne des Antragstellers ist, also sprich keine negativen Bescheide, die ausstellen dürfen. Aber es ist gewagt.
Alles klar, danke für deine gewagte These. Wir werden sehen, ob das dann so kommt. Vielen Dank für deine Zeit heute. Ich fand das super spannend, da den Einblick zu bekommen in den öffentlichen Sektor. Danke, dass du hier warst.
Danke für die Einladung.
Vielen Dank. Gut, und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder und freuen uns, wenn ihr mit dabei seid. Aber danke fürs Zuhören heute und bis dahin alles Gute. Ciao.
Das war Debug the Future. Data-Driven Business mit Mensch und Maschine. Ein Podcast von PwC Deutschland.